Herzlichen Dank, Herr Ernst, für die Einladung und vielen Dank auch für die Vorstellung. Und ich freue mich sehr, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich fürchte nur, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass Sie von meinem Vortrag wahnsinnig enttäuscht sein werden, weil ich nicht ganz über das sprechen werde, was angekündigt wurde. Worüber werde ich denn dann sprechen? Zunächst mal gebe ich eine kurze Einleitung und spreche kurz über juristische Methodik, damit Sie sich zum, wirklich eine halbe Minute lang vorstellen können, wie wir eigentlich denken. Das kann man in einer halben Minute sehr gut zusammenfassen. Dann gibt es eine kleine begriffliche Klärung. Ich spreche einmal ganz kurz darüber, was ist denn eigentlich Eigentum, was ist Gegenstand des Eigentums, was ist Gegenstand des Urheberrechts, und wende mich dann anstatt der derzeitigen rechtspolitischen Diskussion, also anstatt in die Zukunft zu gucken, gucke ich in die Vergangenheit und gucke ein bisschen in die Rechtsdogmatik des 18. und 19. Jahrhunderts und analysiere eigentlich die Herkunft und die Bedeutung der Begriffe geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht. Und das Urheberpersönlichkeitsrecht wird auch eine kleine Rolle spielen. Und dann komme ich am Schluss zu der Frage, welcher Begriff passt denn eigentlich besser? Geistiges Eigentum oder Immaterialgüterrecht? Und inwiefern ist es nicht das, was Sie vielleicht erwartet haben, wenn Sie sich die Einladung durchgesehen haben oder durchgelesen haben, was Sie bestimmt alle getan haben, weil der Text so interessant war, dann werden wir Sie gesehen haben, dass dort steht, inwiefern ist die Rede vom Urheber angesichts einer neuen Intensität der kollektiven Textproduktion und Distribution noch zeitgemäß und die Grenze zwischen Urheber und Leser, zum Beispiel in Crowdsourcing-Projekten, nicht ohnehin bereits aufgelöst. Heute sind immer mehr Autoren, Bibliothekare, Verlage mit dem Problem konfrontiert, dass der bestehende Schutz des geistigen Eigentums, hier in Anführungsstriche gesetzt, ihre digitale Textproduktion und Distribution eher behindern als schützen. Und ich glaube, Herr Böttger hat uns gerade genau erzählt, wie die Bibliothekare mit dieser Behinderung durch das Urheberrecht leben müssen. Und ich glaube, so ähnlich wie jedenfalls der erste Teil des Zitates, es hat auch Herr von Gehlen gerade argumentiert, im Grunde passen diese Begriffe von Urheber und Leser überhaupt nicht mehr. Und möglicherweise ist das Urheberrecht, das ist der zweite Teil des Zitats, auch inhaltlich unangemessen. Ich glaube, dass diese Beschreibung zusammen mit dem Titel, den der Workshop hat, nämlich nach dem geistigen Eigentum, nahelegt, dass man sich einer Problemlösung nähern könnte, indem man den Begriff des geistigen Eigentums durch den Begriff des Immaterialgüterrechts ersetzt. Die juristische Diskussion um diese Begriffe ist aber eine andere. Und das ist diese juristische Diskussion, die ich beschreiben möchte. Und dazu zunächst mal ein Wort zur juristischen Methodik. Wir unterscheiden zwischen de lege lata, jeder schlechte Aufsatz hat das auch in seinem Titel, das Recht, das gilt, und de lege ferenda, das Recht, das gelten soll. Das sind die beiden Dinge. Das eine ist die rechtspolitische Diskussion, nicht das Recht, das gelten soll. Und das andere ist die Auseinandersetzung mit dem geltenden Recht. Und der Streit um die Begriffe geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht, der ein sehr alter ist und der in der juristischen Diskussion seit dem 18. Jahrhundert geführt wird, ist eine Auseinandersetzung primär in und aus der Rechtsdogmatik. Was ist das Ziel der Rechtsdogmatik? Das Ziel der Rechtsdogmatik ist die begriffliche Klärung und begriffliche Erfassung des geltenden Rechts, also de lege lata und nicht so sehr de lege ferenda. Allerdings kann es natürlich in einer dogmatischen Auseinandersetzung für einen oder den anderen Oberbegriff sprechen, dass er in der Lage ist, ein Rechtsfeld begrifflich scharf zu erfassen, die praktischen Probleme auch einzuschließen und die Entwicklungslinien aufzuzeigen. Und dafür kann eine rechtshistorische Betrachtungsweise auf die Entwicklung eines Begriffs zweckdienlich sein. Und das ist genau das, was ich jetzt machen werde, eine dogmatische rechtshistorische Untersuchung der Begriffe geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass der Begriff des Immaterialgüterrechts besser geeignet ist, um das deutsche Urheberrecht zu erfassen. Damit sage ich nicht unbedingt etwas darüber aus, wie das Recht sein sollte, ja, und ob die Prämissen des Urheberrechts lebensfremd sind und die Unterscheidung zwischen Autor und Leser eigentlich überhaupt nicht passt und eine Fiktion ist, ob die Schutzfrist zu lang ist, ob zu viel geschützt wird, ob das Urheberrecht für digitale Sachverhalte keine hinreichenden Lösungen findet oder bereithält. Aber ich glaube, dass auch für die rechtspolitische Diskussion dieser Begriff des Immaterialgüterrechts geeigneter ist, und dazu komme ich dann ganz am Schluss. Okay, zunächst kurz zur begrifflichen Klärung. Was ist eigentlich Eigentum, was ist Urheberrecht? Das klang vor allen Dingen in dem Vortrag von Herrn Böttger schon an, aber auch bei Herrn von Gehlen was versteht das BGB unter Eigentum, das bürgerliche Gesetzbuch, die große zivilrechtliche Kodifikation in Deutschland. Paragraph 903 sagt, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Recht oder soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das Eigentum ist also ein absolutes Recht. Es wirkt anderen, jedem Dritten gegenüber. Es ist, das sieht man jetzt hier nicht auf den ersten Blick, es ist ein zeitlich unbegrenztes Recht. Es ist auch ein Recht, das übertragbar ist. Ich kann mich des Eigentums an einer Sache entäußern. Ich kann zum Beispiel ein Auto kaufen, entweder im Internet oder physisch. Aber es gibt auch Grenzen. Und die Grenzen sind das Gesetz oder Rechte Dritter. Das Eigentum unterliegt also der Sozialbindung. Was ist Gegenstand des Eigentums? Sie sehen, Gegenstand des Eigentums sind Sachen, der Eigentümer einer Sache. Was genau sind jetzt Sachen? Da fällt das Gesetz praktischerweise auch eine Definition parat. Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände, also unkörperliche Gegenstände. Wie zum Beispiel schöpferische Leistungen sind nicht Gegenstand des Eigentums. Warum nicht? Josef Kohler, das ist der Begründer der Lehre vom Immaterialgüterrecht, das spielt für den ganzen Vortrag jetzt eine große Rolle, der begrüßt das und sagt Folgendes dazu. Eigentum ist, was mir eigen ist, was mir alleine zugehört. Andererseits suchte man den Eigentumsbegriff zu beschränken auf das Gehören an gewissen Arten von Gegenständen. Die Wasserwelle wie die Erdscholle, den Kinderball wie die Turbine und den Autorengedanken wie die Fensterscheibe zu behandeln, das wäre gewiss in keiner Weise empfehlenswert und zuträglich. Man hat daher gut daran getan, das Eigentum auf das Gehören an körperlichen Sachen zu beschränken. Nicht jede Art des Gehörens soll Eigentum sein, sondern nur eine bestimmte Art. Das Eigentum soll nämlich ein Gehören sein von möglichst ausgiebiger Kraft, ein Gehören, über dem kein anderes Gehören gleicher Art steht. Er sagt also, das Eigentum ist eine qualifizierte Art des Gehörens, ja, die höchste Art des Gehörens, und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass jede Sache eigentumsfähig ist. Wir wollen nicht, dass die Wasserwelle von einem Menschen möglicherweise alleine komplett kontrolliert werden kann. Und das Gleiche gilt möglicherweise auch für den Autorengedanken. Wir kommen dazu noch. Zunächst aber, was ist Gegenstand des Urheberrechts? Der Urheber hat ein Recht an seinem Werk, und was ein Werk ist, wird definiert im Urheberrechtsgesetz. Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. Also Schöpfungen von Menschen, nicht von Maschinen. Und sie müssen irgendwie Ausdruck ihrer Person sein. Persönliche geistige Schöpfungen. Das Gesetz verknüpft also den Urheber mit seinem Werk. Und stellt so eine persönliche Bindung zwischen Urheber und Werk her. Auch dazu kommen wir nachher. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Recht ganz klar einen Unterschied macht zwischen physischem Objekt, beispielsweise Buch, also Verkörperung des Werkes, und dem darin enthaltenen Werk. Ja, das war das Problem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mir gehört das Buch, wenn ich ein Buch kaufe. Mir gehört aber nicht das Werk, das in dem Buch verkörpert ist. Deswegen, wenn ich das Buch kaufe, kann ich mit diesem Buch machen, was ich möchte. Das ist der Schöpfungsgrundsatz, von dem Herr Böttger gesprochen hat. Aber das Recht, das Werk zu vervielfältigen, also andere Bücher herzustellen oder andere Kopien von E-Books herzustellen, das verbleibt beim Autor. Das erwerbe ich nicht automatisch, indem ich auch ein E-Book erwerbe. Selbst wenn ich ein E-Book kaufe, dann hätte ich das Recht, das E-Book mit dem Datenträger, das wäre dann in der Regel die Festplatte, meinen Freunden zu geben, aber nicht unbedingt eine weitere Kopie zu erstellen und die an Freunde zu verteilen. Also das ist jedenfalls die rechtliche Lösung. Herr Böttger würde sagen, tatsächlich, oder ich lege Ihnen das vielleicht in den Mund, möglicherweise müssen wir das aber gleich behandeln, weil ich mit E-Books, die kann ich eigentlich nicht meinen Freunden praktisch geben, ohne dass ich, ich mache es sehr schwierig, E-Books mit meinen Freunden zu teilen, wenn ich denen jedes Mal meine Festplatte geben muss. Aber damit haben Sie, ja genau, also Sie können ja gleich selber nochmal dazu Stellung nehmen. Und Professor Kölfen hat ja auch darauf hingewiesen in ihrem Kommentar gerade auf genau diesen Unterschied. Okay, lassen Sie uns gucken, wie sich die Begriffe geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht entwickelt haben. Zunächst mal müssen Sie wissen, dass in der frühen Neuzeit fast jedes schöpferische Werk und fast jede Erfindung durch ein Privileg geschützt werden konnte und dann mit Abschaffung des merkantilistischen Wirtschaftssystems das Privilegienwesen seine Legitimität verloren hat. Von da ab gab es Handels- und Gewerbefreiheit, und dazu passt es dann nicht mehr so gut, wenn der Staat einzelnen Monopolrechte erteilt. Das heißt, wer schöpferische Leistungen dennoch schützen möchte, muss eine neue Rechtsgrundlage finden. Und das Naturrecht im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte dann die Theorie des geistigen Eigentums. Das führt zu einem automatischen Schutz schöpferischer Leistungen, ohne dass ein Akt des Staates, also wirklich eine Verleihung des Staates, erforderlich ist. Inwiefern geschah das? Wie wurde das irgendwie konstruktiv begründet? Die Theorie baute, das hat Herr Ernst uns vorhin schon erzählt, baute auf der Lockschen Idee des Arbeitseigentums. Arbeit ist das Mittel des Menschen, um Eigentum zu erwerben. Auch Herr Paar hat schon von der Arbeit gesprochen hier. Ein Ausschnitt aus dem zweiten Treatise of Government, den Herr Ernst vorhin auch schon zitiert hat. Every man has a property in his own person. The labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. Rezipiert wurde das in Deutschland ganz eifrig, zum Beispiel von Herrn Schlettwein, der das wie folgt umsetzt. Es muss eines jeden Menschen Eigentum sein, was er durch Anwendung seiner eigenen Kraft, seiner eigenen Fähigkeiten, seiner eigenen Personalvermögenheit schafft, hervorbringt und formt. Und wenn der Einsatz von Arbeit entscheidend ist, dann muss es egal sein, ob die Arbeit geistiger oder körperlicher Natur ist. Ja, man könnte sogar sagen, dass ein noch stärkeres Recht an der geistigen Arbeit entstehen muss, weil ich da überhaupt gar kein Material von außen nehme, sondern tatsächlich nur aus mir selbst schaffe. So Arendt 1852, wenn man also überhaupt die Arbeit als eine Quelle oder Erwerbsart des Eigentums betrachtet, so muss man sie gerade bei Werken der Intelligenz am meisten anerkennen. Diese Theorie, die Theorie des geistigen Eigentums, die wurde gezielt eingesetzt, damals im 18. Jahrhundert, um das Autor- und Erfinderrecht, also das, was wir heute Urheber- und Patentrecht nennen, zu legitimieren. Die Analogie zum Eigentum war aber auch aus einem anderen Grund nützlich. Eigentum kann gehandelt werden, Eigentum ist übertragbar, das habe ich vorhin schon gesagt. Und die Privilegien, die es bis dahin gab, die gaben nur Verbotsrechte. Wenn also ein Autor ein Privileg bekam oder ein Urheber ein Privileg bekam, wie zum Beispiel Dürer, manche von Ihnen werden irgendwie den Artikel in der FAZ heute gelesen haben, dann hat er dem Verleger gegenüber, so ist die rechtliche Konstruktion, auf Durchsetzung seiner Rechte verzichtet. Der Verleger hatte damit aber noch kein eigenes Recht gegenüber Dritten, also noch kein Recht gegen Nachdruck, konnte sich nicht gegen Nachdrucke wehren. Und jetzt kann der Autor dem Verleger das Recht übertragen und der Verleger hat dann ein absolutes Recht, das er auch Dritten gegenüber einsetzen kann, also auch gegenüber anderen Verlagen, die nachdrucken. Diese Theorie vom geistigen Eigentum dient damit auch und gerade dem Schutz der Verleger. Und hier kommt dann so eine Verbindung zwischen Autorrecht oder urheberrechtlicher Diskussion und Nachdruckdiskussion, über die auch Herr Ernst vorhin schon gesprochen hat mit seinen Zitaten von Fichte und Knigge. Aber die Theorie wurde relativ schnell und relativ hart angegriffen. Ein Beispiel hier von Herrn Dahn von 1871. Das Urheberrecht selbst aber Eigentum zu nennen, ist ein Verstoß gegen Logik und Geschmack. Harsches Urteil. Warum? Zum einen, und das ist jetzt was, was wir Juristen ganz großartig finden und Sie wahrscheinlich furchtbar langweilig, der Begriff stand im Widerspruch zu den Kategorien des römischen Rechts. Eigentum besteht nur an körperlichen Gegenständen. Das haben wir vorhin gesehen. Paragraph 90 BGB hat bis heute Gültigkeit, kommt wirklich, diese Idee kommt aus dem römischen Recht. Und anders als in Frankreich, wo sich so eine Idee der Propriété intellectuelle schon lange durchgesetzt hatte zu dem Zeitpunkt, haben wir gesagt, das pandektistische System, oder in Deutschland wurde gesagt, das pandektistische System bestimmt eben, dass Eigentum sich nur auf körperliche Sachen beziehen kann. Und deswegen ist es dogmatisch unsauber, von geistigem Eigentum zu sprechen. Stattdessen hat man so nach einem alternativen Begriff gesucht. Es ging aber nicht nur um Begriffsklärung, sondern es ging wirklich auch um systematische Klärung. Dazu komme ich gleich. Und einer dieser alternativen Begriffe war die Theorie vom Immaterialgüterrecht, die durch Josef Kohler entwickelt wurde. Er hat sie beschränkt zunächst auf Erfinder- und Autorrecht, also auf Urheber- und Patentrecht. Er hat nicht das Markenrecht mit einbezogen, das wir heute auch immer als Teil des Immaterialgüterrechts oder auch als Teil des geistigen Eigentums verstehen. Und er stützt sich zur Begründung ebenfalls auf den Arbeitsbegriff und auf die schöpferische Tätigkeit. Das heißt, die Idee vom geistigen Eigentum und jene vom Immaterialgüterrecht, die haben dieselbe Wurzel. Und beide besagen, dass die Rechte, die man bekommt, absolute Rechte sind und dass das Rechte sind, die ich übertragen kann. Also es besteht ganz viel Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Theorien. Aber was ist jetzt der Unterschied? Was ist genau das Verhältnis von Immaterialgüterrecht zu geistigem Eigentum? Und warum ist Kohler der Ansicht, dass Immaterialgüterrecht der bessere Begriff ist? Hier ein Zitat. Übrigens, Josef Kohler hat an der Humboldt studiert und ist wahrscheinlich einer der Menschen, die am allermeisten, oder einer der Wissenschaftler, die am allermeisten veröffentlicht haben. Der hat in der Rechtsethnologie gearbeitet, im biblischen Recht, zum babylonischen Recht, zum, ich glaube, eine fünfstellige Anzahl an Aufsätzen veröffentlicht in seinem Leben und ist wahnsinnig umtriebig und total beeindruckend. Auch im Insolvenzrecht hat er Sachen geschrieben, die heute noch Gültigkeit haben. Ist unfassbar, der Mann. Und hier sagt er was zum Immaterialgüterrecht. Bei dem Eigentum liegt das Rechtsobjekt vor Augen. Ein Umstand, welcher von selbst dazu verleiten wird, auch bei dem sogenannten geistigen Eigentum das Objekt als bekannt vorauszusetzen, während doch gerade die Charakteristik des immateriellen Objekts zu den Hauptaufgaben auf diesem Gebiet gehört. Nach beiden Richtungen hin, der wurde von überall her angegriffen, hat die von mir aufgestellte Theorie der Immaterialgüterrechte eingesetzt und darin liegt ihr hauptsächliches Verdienst. Mit dieser Kategorie ist die Ausscheidung vom Eigentum vollzogen. Anstelle der Identität trat die Analogie, anstelle des Gleichheitsrechts das Bruderrecht. Damit war aber zugleich der Blick auf das Rechtsobjekt gelenkt. Was bezweckt er also? Zunächst mal will er aufräumen mit so einer begrifflichen Verwirrung. Er sagt, das Immaterialgüterrecht ist ein außerhalb der Person liegender, immaterieller Gegenstand und der Gegenstand des Immaterialgüterrechts ist eben gerade ein ganz anderer als der Gegenstand des Sachenrechts. Es geht nicht um einen körperlichen, eng begrenzten Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften, sondern um was schwer fassbares, immaterielles, was irgendwie rumschwirrt und was nicht leicht zu greifen ist. Und wir sehen ja, dass es auch heute noch nicht leicht zu greifen ist und es macht nicht viel Sinn, die beide mit dem gleichen Namen zu bedenken. Also es gibt unterschiedliche Rechtsobjekte. Wenn wir denen unterschiedliche Namen geben, dann zwingen wir die Person, die diesen Namen hört, darüber nachzudenken, über welches Rechtsobjekt es denn gerade geht und darüber nachzudenken, welche Rechtsregeln in Bezug auf das betreffende Rechtsobjekt die angemessenen wären. Bisweilen wurde Kohler, und vielleicht denken Sie jetzt auch gerade ähnlich, vorgeworfen, dass die Theorien von geistigem Eigentum und Immaterialgüterrecht sich nur begrifflich unterscheiden. Ja, dass es eigentlich nicht viel mehr ist als so ein Begriffsspielchen. Er wehrt sich dagegen. Er sagt, es gibt auch inhaltliche und systematische Unterschiede. Zum einen ist das Urheberrecht zeitlich begrenzt. Und das gilt auch für das Patentrecht, noch in noch stärkerem Maße. Zum anderen haben wir eine viel stärkere Sozialbindung des geistigen Eigentums oder des Immaterialeigentums. Er spricht von einer eminent sozialen Natur. Wenn Sie über das Urheberrecht nachdenken, dann stimmt es schon, es geht um das Teilen. Nicht? Es geht ums Kommunizieren. Und das habe ich, also möglicherweise möchte ich auch mit meinem dicken Auto was kommunizieren, aber das ist, da besteht schon Unterschied zu einem Buch beispielsweise. Und er sagt, wir haben keine Besitzfähigkeit. Ein Immaterialgut kann ich anders als ein Eigentumsgegenstand nicht besitzen. Ich kann die Verkörperung besitzen, ich kann das Buch besitzen, aber die Idee, das Werk, das, was in meinem Kopf passiert, das ist nicht was ich besitzen kann, so wie ich Sachen besitzen kann. Okay, also das ist seine Attacke auf das geistige Eigentum. Es gibt dann Ende des 19. Jahrhunderts noch eine andere Front, die aufgemacht wird gegen den Begriff des geistigen Eigentums, nicht von Kohler, und die kommt aus der Seite des Urheberpersönlichkeitsrechts. Urheber, und das ist heute auch so und anders als es Kohler gesehen hat, Urheber haben heute zwei Arten von Rechten. Hier in den Worten des Urheberrechtsgesetzes, das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Also Urheber haben zum einen das, was wir Juristen Verwertungsrechte nennen, also das Recht, ein Werk zu nutzen, zu verwerten, zu vervielfältigen, andere Nutzungsrechte einzuräumen und damit dann Geld zu verdienen. Und Rechte, die persönlichen Beziehungen zum Werk betreffen, die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte. Was ist das nur, damit Sie sich vorstellen können? Das ist zum Beispiel das Recht zu bestimmen, ob und wann mein Werk veröffentlicht wird. Das ist das Recht zu bestimmen, ob mein Werk mit einer Urheberbezeichnung versehen wird und wenn ja, mit welcher. Das ist das Recht zu verhindern, dass mein Werk entstellt wird auf eine Weise, die meinen persönlichen Interessen beeinträchtigen kann. Und diese beiden Rechte, die Verwertungsrechte und die Persönlichkeitsrechte, die werden im deutschen Recht als untrennbare Einheit verstanden. Und eine Konsequenz ist, dass das Urheberrecht im deutschen Recht nicht übertragbar ist. Ich kann Nutzungsrechte einräumen, aber ich kann nicht meine Urheberschaft an jemand anderen abgeben. Ja, ich bleibe immer Urheber. In anderen Ländern ist es anders, zum Beispiel in den USA. Kann ich das Urheberrecht abgeben und dann habe ich überhaupt gar keine Rechte mehr. Die Person, die dann das Urheberrecht hat, die kann sich auch möglicherweise als Urheber des Werkes bezeichnen. So ist das hier nicht. Und diese Konstruktion, die Tatsache, dass ich das Urheberrecht nicht übertragen kann, die passt nicht recht zu einer Idee des geistigen Eigentums, weil das Eigentum kann ich übertragen. Ja, und die passt allerdings auch nicht ganz zu der Idee des Immaterialgüterrechts, wie Kohler das verstanden hat, weil auch er davon ausging, dass ich das Urheberrecht übertragen kann. Er hat zwar Persönlichkeitsrechte anerkannt, er hat aber gesagt, das ist was anderes als das Urheberrecht. Es führt nicht dazu, dass ich das Urheberrecht nicht übertragen kann. Es gab also viele Diskussionen, viele Attacken gegen diesen Begriff des geistigen Eigentums. Und dann hat er aber trotzdem nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so eine Renaissance erlebt in den 50er Jahren. Herr Ernst hat uns vorhin gezeigt, wie überhaupt die Verwendung der Begriffe geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht ist jetzt so exponentiell in die Höhe geschnellt in den letzten Jahren. Aber in der rechtswissenschaftlichen Diskussion war es wirklich so, dass es in den 50er Jahren so ein ziemliches Hoch hatte, dieser Begriff. Warum? Da wurde es wirklich als Kampfbegriff verwendet, der dazu dienen sollte, den Schutz des Urhebers zu verstärken. Also im Recht im 18. Jahrhundert hat man die Theorie des geistigen Eigentums verwendet, um das Urheberrecht zu begründen, den Schutz des Urhebers zu begründen, und dann in den 50er Jahren ging es um die Ausweitung. Zum einen die Ausweitung der urheberrechtlichen Schutzfrist, zu sagen, dass die länger sein muss, weil das Eigentum hat überhaupt gar keine zeitliche Begrenzung. Zum anderen aber auch zu verhindern, dass das Urheberrecht zu sehr beschränkt wird. Wenn man sich das vorstellt als Analogie zum Eigentum, beim Eigentumsrecht ist es so, dass wenn ich jemandem sein Eigentum wegnehme, dann ist das eine Enteignung. Und die ist verfassungsrechtlich nur dann zulässig, wenn ich dafür eine Entschädigung erhalte. Mich irritiert es so total, was auf diesem Twitter-Board passieren muss. Ich weiß nicht, weil sie gucken immer alle drüber rüber und lachen sich kaputt und ich kann es nicht sehen. Das ist ein bisschen gemein. Okay, das ist dieser Kampfbegriff, es wird Rebender bezeichnet das als Kampfbegriff, diese Renaissance, die der Begriff des geistigen Eigentums in den 50er Jahren hatte. Und immer wieder gibt es so wellenförmig, kommt er wieder hoch und dann hat er wieder ein bisschen weniger Zuspruch und das Immaterialgüterrecht erfährt wieder ein bisschen mehr Zuspruch. Jetzt die Frage, welcher Begriff passt eigentlich besser? Immaterialgüterrecht oder geistiges Eigentum? Das wird auch heute noch diskutiert. Das wird zum einen in der Rechtsdogmatik diskutiert, aber zum Beispiel auch unter den Leitern von Max-Planck-Instituten. Wenn Sie sich das relevante Max-Planck-Institut in München angucken, das ist nur jetzt ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie sehr Juristen sich an sowas aufgeilen können. 1966 wurde das gegründet als Max-Planck-Institut für Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. Da wurden einfach die Rechte einzeln bezeichnet. Dann 2002 wurde es zum Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht. Es war ein Zeitpunkt, da kam das Steuerrecht dazu und da konnte man diesen Zeitpunkt nutzen, um auch so eine politische Aussage zu tätigen und hat dann gedacht, ja, für geistiges Eigentum. Anfang der 2000er war ja auch so ein Klima insgesamt der Angst gegenüber dem, was die Digitalisierung bringen würde und diesem Glauben, dass man dem ganz starke Schutzrechte entgegensetzen würde. Dann 2011 anderer Max-Planck-Direktor aus Sondierung des steuerrechtlichen Bereichs wurde es umbenannt in Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Und jetzt seit allerneuestem heißt es Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, was das Urheberrecht nochmal oder das Immaterialgüterrecht nochmal in so einen anderen Blickwinkel wirklich bringt, weil wenn sich das überlegen, so ein utilitaristischer Ansatz plötzlich vorherrscht. Nicht letztlich geht es um Innovationsförderung. Also da ist das Immaterialgüterrecht tatsächlich Mittel zum Zweck. Und eines der Teilbereiche ist dann nach wie vor das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht als Unterbereich des Max-Planck-Instituts für Innovation. Okay, also bis heute sind wir schwer damit beschäftigt mit diesem Begriff. Was angeführt wird von denjenigen, die das geistige Eigentum als Begriff schätzen und verwenden wollen, ist, dass das ein Begriff sei, der wesentlich, also ist ein Argument, der wesentlich plakativer sei, der auch für Laien verständlicher ist. Immaterialgüterrecht ist so eins unserer juristischen Spezialworte, ungefähr 50 Buchstaben lang. Keiner kann sich was darunter vorstellen, aber Eigentum, da klickt es bei jedem. Ja? Und Unschärfen, die dadurch entstehen, seien egal. Oder nicht so wichtig. Ansgar Uhli beispielsweise hat in seiner Antrittsvorlesung gesagt, wer aber vor einem Oberbegriff warnt, weil er zu vorschnellen Verallgemeinerungen verleitet, darf auch den Begriff Obst nicht verwenden, weil er die Unterschiede zwischen Äpfeln und Birnen verdeckt. Ich finde das Argument nicht überzeugend, aber es kann auch sein, dass ich das Zitat falsch verstehe. Das können Sie mir dann gleich sagen. Also nach Uhli müsste ja dann eigentlich Obst müsste Eigentum sein und Äpfel müsste Eigentum sein. Und Birnen müsste geistiges Eigentum sein. Und wenn man da diese Begriffe so einsetzt, dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass das verwirrt. Ja, dieser Oberbegriff Obst mit Äpfeln, also mit Obst als Unterkategorie und Birnen, das macht nicht so viel Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Sie können ja nochmal drüber nachdenken. Ich sage nämlich jetzt noch was anderes, bevor ich die nächste Slide zeige. Was auch noch angeführt wurde gegen oder für den Begriff des geistigen Eigentums und gegen den Begriff des Immaterialgüterrechts ist, dass diese urheberpersönlichkeitsrechtliche Attacke gegen das geistige Eigentum, dass man die genauso gut gegen Kohlers immaterialgüterrechtlichen Begriff führen könnte, weil der auch der Meinung war, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht eigentlich ein getrenntes Recht vom Urheberrecht ist. Außerdem, so die Vertreter des Begriffs geistiges Eigentum, ist der Begriff viel anschlussfähiger international. Wenn man sich anguckt, völkerrechtliche Verträge, auch im Europarecht wird zunehmend von geistigem Eigentum gesprochen, im Englischen sowieso immer von Intellectual Property und im Französischen auch Propriété intellectuelle und Immaterialgüterrecht steht so quer dazu und ganz sperrig. Und hier wird wieder Ulis Argument angeführt, letztlich mag das ein bisschen ein unscharfer Begriff sein, aber der funktioniert irgendwie international gut und der ist griffig. Außerdem wehrt sich jetzt zum Beispiel Louis Palo gegen diese historische Kritik am geistigen Eigentum, dass das römische Recht nur Eigentum an Sachen kannte. Dazu sagt er, wer den Begriff des geistigen Eigentums noch heute mit dem engen pandektistischen Eigentumsbegriff des BGB ablehnen will, der ist, um es überspitzt zu formulieren, auf dem Forschungsstand des 19. Jahrhunderts stehen geblieben. Ich glaube, dass es nicht nur um eine begriffliche Abgrenzung geht, sondern tatsächlich um klarzumachen, dass dahinter eine andere Systematik steht, hinter dem Immaterialgüterrecht. Und dass es allenfalls eine Komplementärerscheinung ist zum Sacheigentum, aber nicht eine Identität. Dass es also ein Bruderrecht ist, um mit Kohler zu sprechen. Es geht also auch um systematische Erwägung und ich glaube, dass der Begriff des Immaterialgüterrechts auch anschlussfähiger ist an ökonomische Gedanken. Die hat Herr von Gehlen vorhin auch schon benannt. Das Urheberrecht ist ein öffentliches Gut. Und Kennzeichen von öffentlichen Gütern ist ein Hauptkennzeichen ist die Nicht-Rivalität. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt mit diesen Begriffen nicht so viel anfangen können, Nicht-Rivalität bedeutet, dass keine Rivalität im Konsum besteht. Ein Werk von anderen Menschen gleichzeitig und zur selben Zeit konsumiert werden kann. Wenn ich Schillers Glocke auswendig lerne und Herr Ernst lernt sie auswendig oder wir können sie beide auswendig lernen, wir haben sie beide, ich habe sie nicht weniger, weil Sie sie haben, während wenn ich einen Apfel habe oder meine Apfelschorle hier, dann können Sie sie nicht gleichzeitig haben. Ja, also da besteht ein ganz gewichtiger Unterschied zwischen den beiden. Ein Werk wird nicht weniger wert, weil ich es teile. Ja, und wenn ich was anderes teile, dann habe ich es halt am Schluss nicht mehr. Und dieser Unterschied, der ist auch wichtig für die Rechtfertigung von individuellen Rechten, Ausschließlichkeitsrechten an diesen Rechtsobjekten. Warum haben wir Privateigentum? Das ist auch immer irgendwie eine Frage, die sich lohnt zu stellen. Eine Rechtfertigung ist die, dass wir damit der Tragedy of the Commons entgehen. Auf Deutsch wird es manchmal als Tragödie der Allmende bezeichnet. Was bedeutet das? Wenn wir begrenzte Ressourcen haben und diese begrenzten Ressourcen sind frei verfügbar, dann werden sie nicht effizient genutzt, sondern sie werden übernutzt. Sie sind dann durch Übernutzung bedroht. Und das bedroht letztlich auch die Nutzer selbst. Ein Beispiel, was ich mal finde, ein ganz gutes Beispiel ist die Überfischung der Weltmeere. Ja, die Weltmeere sind irgendwie frei, jeder kann da rumfischen und weil jeder da rumfischen kann und wir uns nicht vernünftig auf Fangquoten einigen oder keiner die einhält, fischen halt alle viel zu viel und am Schluss gibt es keine Fische mehr. Wenn ein Mensch wenn die Weltmeere im Eigentum eines Menschen stünden, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass das passiert, dann aus anderen Gründen, dann würde diese Person wahrscheinlich nachhaltiger mit diesen Ressourcen umgehen. Die würde so viel fischen, dass sich die Fischbestände wieder auffrischen könnten, um langfristigen Nutzen daraus zu ziehen. Aber wenn jeder Zugriff hat, dann versucht jeder so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu bekommen, und irgendwann haben wir dann keine Fische mehr. Das Privateigentum führt also zu nachhaltiger, werterhaltender oder wertsteigender Nutzung. Und wenn der Markt gut funktioniert, und das tut er natürlich nicht immer, auch das wissen wir alle, wird die Sache dann außerdem in die Hände der Person gelangen, die damit am meisten anfangen kann. Diese Begründung, die lässt sich auf das Urheberrecht nicht ohne weiteres übertragen, gerade weil das Urheberrecht ein öffentliches Gut ist. Wir können alle ein Gedicht auswendig lernen und es schadet dem Gedicht nicht. Ja? Es ist also keine Überfischung möglich. Und deswegen sind die modernen Rechtfertigungsmodelle des Urheberrechts, die von ökonomischen Theorien geprägt sind, die sagen, wir müssen schöpferische Leistungen künstlich exklusiv zuordnen, um eine Unterproduktion dieser Leistungen zu verhindern. Das sind utilitaristisch geprägte Modelle, ein bisschen so wie dieses Max-Planck-Institut jetzt für Innovation. Ja, also wenn wir Urhebern keine Ausschließlichkeitsrechte geben an ihren Werken, dann wird niemand mehr eine Glocke schreiben. Wir müssen also Rechte geben, die dazu führen, dass Urheber tatsächlich schöpferisch tätig werden. Das bedeutet aber auch, dass der Schutz sich nur insofern rechtfertigen lässt, als er nötig ist, um Anreize zu setzen und um zu belohnen. Also die Vorteile des Schutzes, die Vorteile dieses letztlich Monopolrechts, was wir da verleihen, die Nachteile überwiegen. Wir müssen eine Balance schaffen zwischen Anreize zur Werkschaffung und Möglichkeiten des Zugriffs für auch kreative Werknutzer. Es geht also dann nicht darum, um jetzt mit Kohler nochmal zu sprechen, ein Gehören von möglichst ausgiebiger Kraft zu schaffen, sondern das Ziel ist, ein angemessenes Recht zu schaffen. Ein Recht, das tatsächlich einen Ausgleich herbeiführt aller Interessen. Und dieser Gedanke, der findet sich bereits in dem Zitat von Kohler, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und ich glaube, dass indem wir den Begriff des Immaterialgüterrechts verwenden, wir auch darauf verweisen können und auf diese gesamte Gedankenlinie verweisen können und uns die zunutze machen können. Und deswegen glaube ich, dass das der bessere Begriff ist. Vielen Dank. Ich muss leider noch schnell eine Sache sagen, das wird Sie, Herr Lehmann, besonders freuen, weil ja alle Werbung machen, mache ich die natürlich auch. Vielleicht sehen wir uns nämlich bald. Ich veranstalte eine Tagung im März, am 21. 22. März im Haus der Kultur in der Welt. Die heißt Literatur Digital, und da setzen wir uns auseinander mit Produktion, Verwertung von Literatur in der digitalen Welt. Und das ist eine interdisziplinäre Tagung, da sind Rechtswissenschaftler spielen eine gewisse Rolle, außer mir auch noch ganz tolle, nämlich zum Beispiel Jane Ginsberg von der Columbia Law School wird kommen, Literaturwissenschaftler, ebenfalls großartige, nämlich Herr Ernst und Martha Woodmansey, die manchen von Ihnen Begriff sein könnte, Volkswirtschaftler, Ethnologen, wir haben zum Beispiel Chris Kelty, der über Pirate Publishing Models sprechen wird, das glaube ich super wird, Informatiker und dann eine ganze Reihe von Autoren, die ganz toll sind, von Katharina Hacker über Adam Thirlwell, Verena Rosbacher, Tom McCarthy, und kommen Sie alle, Sie sind alle eingeladen und wir freuen uns sehr auf Sie. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen sehr, Frau de la Durantay. Ganz wunderbar. Das war jetzt der erste Vortrag, der auch ausgewiesen ist, als jetzt bündeln wir mal die praktischen Probleme und positionieren uns auch aus einer theoretischen Perspektive dazu. Es wird zweifelsohne Potenzial geben, ja, zur Diskussion. Wir sind im zeitlichen Verzug. Wenn es irgendwie geht, prägnante Fragen, prägnante Antworten.
Ich bin jetzt, glaube ich, der Erste. Ich muss erst mal sagen, vielen, vielen Dank für diesen großartigen Vortrag. Ich bin absolut begeistert, was Sie aufgefaltet haben. Gleichwohl möchte ich doch das Gegenteil kurz sagen. Ich halte tatsächlich, ich will jetzt einfach mal so tun, als fände ich den Begriff geistiges Eigentum viel besser. Und zwar aus folgendem Grund. Die Opposition Material, Immaterial ist die vollkommen falsche Opposition. Und das hat damit zu tun, wenn wir uns überlegen, also Fichte hat das Eigentumsrecht, ich folge jetzt Bosse, tatsächlich zum ersten Mal 1791 vernünftig begründet, und zwar so, dass wir uns bisher davon nicht erholt haben. Vielleicht sollte man aber Fichte gründlicher lesen. denn er begründet es nicht mit dem Lockschen Arbeitsbegriff, sondern er begründet es mit dem Prozess der Aneignung eines Werkes. Und ein Werk, das Geistiges enthält, ist immer sowohl materiell als auch immateriell. Die Gedanken, sagt Fichte, müssen eine Form haben. Wenn ich mir fremde Gedanken aneigne, dann vollzieht sich dieser Aneignungsprozess so, dass ich die Form auflöse und in eine eigene Form überführe. Das heißt, das ist es sozusagen, das Geistige existiert nur im Prozess der Übertragung und im Prozess sozusagen der Übertragung. Das ist das entscheidende Problem von geistigen Dingen. Was man, natürlich, also etwas Geistiges muss sich immer materialisieren, sonst existiert es nicht. Gleichzeitig lässt sich das Geistige immer vom Materiellen ablösen, weil ich kann es kopieren, ich kann es in eine andere Form bringen. Es gibt immer etwas daran, was ich auch ablösen kann. Es ist immer notwendigerweise beides gleichzeitig. Und deshalb ist die Opposition materiell-immateriell falsch. Und deshalb müssen wir festhalten am Begriff des Geistigen und an der Spezifizität, dass das Geistige eben tatsächlich immer nur im Prozess der Aneignung, der Übertragung existiert. Und das ist, glaube ich, ziemlich spannend, weil was im Moment digital passiert, sind nur noch Prozesse von Übertragung und nur noch Prozesse von Aneignung, und deshalb würde ich sagen, müsste man da nochmal ganz neu auf Fichte draufschauen und das ganz stark machen.
Soll ich? Ja. Darf ich? Ich tue. Vielleicht wäre Ihnen dann der Begriff sowas wie Geistesgüterrecht als Kombination gut geeignet. Also natürlich ist es so, Sie haben recht und Sie legen Ihren Finger auf den Punkt, und Fichte ist tatsächlich derjenige, der es schafft, auch das Physische und die dahinterstehende Idee wirklich zu trennen, nicht? Und ja. Ich als das Urheberrecht habe ich nicht an den Ideen, das habe ich nie an den Ideen, sondern immer nur an der Form, die ich einer bestimmten Idee gebe. Also würde Shakespeare noch leben, hätte er trotzdem nicht irgendwie das Recht oder hätte er nicht das Recht an der Idee, wir haben zwei Kinder aus verfeindeten Familien, die sich verlieben. Ja? Das ist eine Geschichte, die darf jeder immer wieder erzählen, das wird sie auch eifrig, sondern nur an seiner Form, an den Worten, die er gewählt hat, um seiner Idee Ausdruck zu verlangen. Und deswegen auch ist es erforderlich, in aller Regel, aber nicht immer, dass das irgendwie eine Form gefunden hat.
Das muss eine Form haben, sonst gibt es die Gedanken.
Okay, das ist jetzt extrem philosophisch, die Frage, ob es was gibt, was sich nur in meinem Kopf abspielt. Für mich gibt es Dinge, die sich nur in meinem Kopf abspielen, aber es stimmt, dass es nach außen natürlich nicht wahrnehmbar ist, und es muss irgendwie eine wahrnehmbare Form haben, um schützenswert zu sein. Das stimmt, aber ich glaube, dass das Immaterialgüterrecht, dass das trotzdem ein guter Begriff ist, weil es zeigt, dass letztlich das, was ich schütze, der Ausdruck eines Gedankens ist, und dass ich genau diese fichtische Unterscheidung zwischen dem Werk und der Verkörperung des Werkes, den kann man durch diesen Begriff, finde ich, wesentlich besser erklären als durch den Begriff geistiges Eigentum, weil bei Eigentum denke ich irgendwie das Werkexemplar immer gleich mit. Und das Werkexemplar unterliegt aber sachenrechtlichen Regelungen. Und deswegen, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren Einwand. Sie werden sich nicht wahnsinnig wundern, dass er mich nicht hundertprozentig überzeugt. Ihnen geht es um das Konzept, ne? Und das ist auch wichtig, dass Sie das aufs Tapet gebracht haben.
Ich bemühe mich tatsächlich, zwei ganz kurze Fragen zu stellen. Vorangeschickt, es ist total toll, wie Sie sich für diese Begrifflichkeit begeistern können. Das freut sehr. Ehrlich ganz, gesagt, ganz toller Vortrag. Vielen Dank dafür. Zwei Fragen. Das eine ist, wir haben das Beispiel mit der Überfischung der Meere gebracht. Ja. Das suggeriert ja, dass es eine begrenzte Anzahl von Fischen gibt. Die Metaphorik des Surfens und des Netzes hat ja eher das Problem, fragen Sie mal die Literaturwissenschaftler hier, dass zu viele Menschen zu viel Quatsch veröffentlichen. Also die Annahme, das Urheberrecht sei notwendig, um Menschen überhaupt dazu zu bringen, dass sie etwas veröffentlichen, wird ja in einer Minute Facebook-Nutzung ad absurdum geführt, weil die Menschen ja eher zu viel publizieren als zu wenig, wäre die Frage durch die Demokratisierung der Publikationsmittel. Zweite Frage bezieht sich auf den Begriff des geistigen Eigentums.
und dem Stehenbleiben auf dem Stand des 19. Jahrhunderts. Der große Unterschied zum materiellen Eigentum ist ja, dass geistiges Eigentum nie aus sich selbst herausschöpft. Also eine Universität hat ja auch deswegen eine Bibliothek, weil jeder, der hier forscht, immer auf den Schultern sogenannter Giganten steht, die dann da in dieser Bibliothek rumstehen. Die Annahme also zu sagen, ich baue mein immaterielles Haus aus mir selber heraus auf, erweist sich ja im 19. Jahrhundert vielleicht noch als irgendwie begründbar, aber spätestens mit Beginn des 20. Jahrhunderts als vollkommen irrig. Also deswegen finde ich so, also fand ich es fast schockierend, dass Sie dieses Zitat gebracht haben, dass die Werke der Intelligenz noch viel höher zu schätzen seien. Im Gegenteil, man müsste doch sagen, die Werte der Intelligenz sind noch viel niedriger, weil sie immer auf dem aufbauen, was andere geleistet haben.
Also dieses Zitat davon, dass wir auf den Schultern von Giganten stehen, die, das stammt, ich glaube, aus dem 18., wenn nicht aus dem 19. Jahrhundert, also ja, oder aus dem 17., also das ist auf jeden Fall, kommt noch von der Zeit vor dieser Diskussion. Ich glaube, wir haben immer schon auf den Schultern von Giganten gestanden. Ich glaube aber auch, dass wir körperliche Arbeit, also wenn wir das, wenn wir den Lockschen Begriff verwenden als Rechtfertigung, dann ist es schon so, dass ich auch das, was ich physisch schaffe, schaffe ich ja auch nicht aus dem Nichts. Da nehme ich auch immer Materialien, um das zu schaffen. Man könnte sagen, das ist in beiden Punkten gleich. Ich bin irgendwie begeistert, dass ich jetzt als große leidenschaftliche Begriffserbsenzählerin in die Geschichte eingehe, so Expertin, so wichtig ist mir das gar nicht. Aber Sie hatten noch was anderes gesagt, die Überfischung und das Netz. Ich glaube trotzdem, dass wir Anreize setzen müssen für eine bestimmte Art von Werken. Klar werden Menschen immer Blogbeiträge schaffen. Es gibt irgendwie, vielleicht ist das eine Form von, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben zu wenig Zeit, vielleicht haben diese Menschen zu viel Zeit oder ein großes Geltungsbedürfnis, Exhibitionismus, Mitteilungsbedürfnis, alles, ich muss das jetzt nicht negativ belegen, sondern ich glaube, es gibt eine gewisse Form von Werken, die werden tatsächlich geschaffen, auch ohne dass Ausschließlichkeitsrechte daran bestehen, aber ich glaube nicht alle. Und ich glaube schon, dass das Urheberrecht Anreize setzt, um bestimmte Arten von Werken zu schaffen, die ohne urheberrechtlichen Schutz nicht bestehen würden. Ich glaube, das stimmt vielleicht noch mehr für andere Bereiche des Immaterialgüterrechts, fürs Patentrecht beispielsweise. Wenn ich da jetzt pharmazeutische Entwicklung gar nicht schützen würde, dann würde niemand 20 Jahre lang forschen, um irgendwie die neueste Krebsmedizin zu entwickeln, ne, wenn die sofort nachgemacht werden. Also ich glaube, ja und nein wäre die kürzeste Antwort gewesen auf die Frage. Oder? Ja, nee, komm. Ja, genau, kommt drauf an, sagen wir immer.
Ich glaube, genau diese Differenzierung müsste man einführen. Ich finde ganz wunderbar. Aus Zeitgründen haben wir jetzt noch einen Diskussionsbeitrag. Wir nehmen dann alles Weitere dann mit in die Abschlussdiskussion.
Ja.
Ja, nur ganz kurz. Kurz direkt dazu. Ich glaube, der Unterschied ist ja auch, dass man über das Urheberrecht die Sache auch verkäuflich hält. Also das, was überhaupt zu einer monetären Nutzung bringt, die Möglichkeit. Und das ist ja bei Facebook nicht so. Also Leute geben ja da freiwillig die Möglichkeit auf, diese Dinge zu verkaufen. Also die füttern ja einen Konzern letztlich mit Input bis zum Anschlag, also letztlich mit Inhalten, die der Konzern wieder verwertet, aber sie verschenken das ja praktisch, also irgendwas, was man theoretisch auch verkaufen könnte. Und ich glaube, das ist dann so der Punkt, auch, ne? genau wie das da auch passiert. Und ich glaube, das ist das, was man mit dem Urheberrecht eben erhalten muss, die Möglichkeit, das auch zu verkaufen.
Ja, also das Problem ist, ich glaube, dazu wird Matthias Spielkamp nachher noch sprechen, dass wir eine Art von Recht für ganz viele unterschiedliche Sachen haben. Wir haben irgendwie schlechte Urlaubsschnappschüsse und Romane, an denen, weiß ich nicht, 40 Jahre lang gearbeitet wird und am Schluss packen wir das Urheberrecht da drauf. Und dann haben wir Situationen, in denen jemand ganz alleine schafft oder kollektive Modelle der Nutzung und auch die werden gleich behandelt. Also ich glaube, das Problem ist, dass das Urheberrecht oder dass der Schutzbereich, der hat sich in den letzten 100 Jahren einfach wahnsinnig erweitert, aber nicht inhaltlich wirklich ausdifferenziert. Und deswegen gibt es für bestimmte Situationen, machen bestimmte Regeln Sinn und für andere Situationen machen andere Regeln Sinn und manche machen vielleicht nie Sinn. Aber das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem.
Wobei man da natürlich auch wieder in eine Diskussion um den Kunstbegriff reinrutscht, wenn man das weiterdenkt. Das ist natürlich dann auch wieder eine große philosophisch-ästhetische Frage, die man da aufmachen müsste, ist natürlich praktisch auch nicht ganz einfach zu beantworten.
Ja, ja, und der Begriff ist ja nochmal getrennt. Also Sie werden sehen, dass es Dinge gibt, die sind Kunst, die sind aber nicht urheberrechtlich geschützt. Und ganz bestimmt gibt es Sachen, die urheberrechtlich geschützt sind, die aber kein normaler Mensch als Kunst bezeichnen würde. Ne? Also das ist auch nicht deckungsgleich. Ja, das sind auch wieder so eine Paralleldiskussion, die eigentlich geführt wird. Bisschen schade. Aber hier jetzt heute sind wir alle zusammen.
Ich
glaube, hier war noch eine Frage.
Ja. Ich wollte mich Ihrem Vortrag nochmal aus einer anderen Perspektive nähern. Und zwar würde ich Sie gerne fragen, wo sehen Sie denn im aktuellen Urheberrecht Überformungen durch eigentumsrechtliche Dogmatik? Woran machen Sie das fest?
Also es gibt ein, das ist wahnsinnig schwierig jetzt für alle interessant zu beantworten. Ich wähle mal ein Beispiel, was ich interessant finde. Wo ist das ist so ein Spannungsfeld zwischen urheberrechtlichem Schutz und Sachen, also und eigentumsrechtlichem Schutz. Es wurde entschieden, ein Fall, der spielte in Berlin und handelte davon, oder mehrere Fälle, die davon handelten, von der Frage, wer eigentlich Fotografien von Bauwerken unterbinden darf, die keinem urheberrechtlichen Schutz mehr unterliegen. Und es ging um preußische Schlösser und Gärten, da darf man halt keine Fotografien machen und die dann nachher auf Postkarten draufbappen. Und letztlich hat der BGH dem Hausherrn das Recht zugesprochen, in gewisser Hinsicht, also wenn ich es jetzt ganz überspitzt formuliere, die Verwertung eines Werkes, das eigentlich nicht mehr urheberrechtlichem Schutz untersteht, das also eigentlich frei verwertet werden dürfte, aber doch aus seinem Hausrecht zu kontrollieren. Ja, das ist eine winzige Antwort. Wir können ja gleich nochmal grundsätzlicher sprechen, aber irgendwann wird es dann, glaube ich, schwierig.